Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt und das ist was, was mich empört, aber auch antreibt. Und ja, also weil mehr Erfüllung kann man im Leben ja gar nicht haben, dass man so ein Problem, und da bin ich hineingestolpert.
Situs in Versus. Der Vorklinik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wieder etwas außergewöhnlichen Folge von Situs in Versus, dem Vorklinik-Podcast. Nämlich ist das heute unsere zweite Gastfolge, in der wir wieder versuchen werden, die Brücke zwischen Vorklinik und Klinik zu schlagen. Also letztendlich die Frage zu beantworten, warum lerne ich das eigentlich alles in Anatomie, Biochemie und Physiologie? Wir setzen uns in diesen Gastfolgen mit verschiedensten Ärztinnen und Ärzten zusammen, aus verschiedenen Fachrichtungen, mit verschiedenen Werdegängen und reden einerseits dann über klinisch-fachliche Themen, passend zu den vorklinischen Folgen, aber andererseits auch sehr viel über persönliche Ratschläge, Erfahrungen, Karrierewege oder auch die Motivation hinter dem, was man macht. Und letztes Mal ging es dabei um die Leber. Und dafür hatten wir eine relativ junge Hepatologin, die auch noch viel zum Thema Promotion erzählt hat. Und heute geht es passend zum Thema Blut, was wir in unseren letzten Folgen behandelt haben. Passend dazu reden wir heute über das Thema Blutvergiftung bzw. Sepsis. Mein Name ist Tim und um mit mir heute über dieses Thema zu reden, ist bei uns einer der weltweit bekanntesten Sepsis-Forscher, nämlich Professor Konrad Reinhardt. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass Sie nach Berlin kommen und mit mir zu sprechen.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Und um euch jetzt nochmal einen kurzen Einblick in den Lebenslauf von Professor Reinhardt zu geben, hier nochmal die wichtigsten Stationen. Professor Reinhardt hat Humanmedizin studiert, erst in München, dann in Berlin, hat dann die Facharztweiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin gemacht, promoviert und habilitiert. Er war dann für 2 Jahre in den USA als Visiting Professor und wurde anschließend auf eine Professur in Berlin berufen, war dann auch Professor in Jena und Direktor der Klinik für Anästhesie dort und ist jetzt inzwischen Senior Professor an der Charité. Professor Reinhardt hat, wie gesagt, seine medizinische Laufbahn der Erforschung der Sepsis gewidmet und zählt aktuell zu einem der weltweit meistzitierten Sepsis-Forscher. Er ist zusätzlich politisch sehr aktiv, ist Vorsitzender der Deutschen Sepsis-Stiftung und unter anderem Mitgründer der Global Sepsis Alliance. Für seine Arbeit hat Professor Reinhardt verschiedenste Preise und Ehrungen bekommen und ist zum Beispiel auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Ganz kurze Werbung.
Oh, den weißt du noch in der Physikumsvorbereitungszeit, wo wir immer nur über das Gleiche geredet haben?
Ja, es gab nur noch ein Thema. Anatomie, Biochemie, Physiologie. Gut, ja. Das sind 3 Themen.
Es ging sogar so weit, dass wir eine Podcast-Kasse eingeführt haben, wo ihr dann Taler reinschmeißen musste, wenn er über nichts anderes reden konnte.
Aber, Leute, nach der Vorklinik kommt auch eine spannende Zeit. Dann geht es nämlich zum Beispiel um Formulaturen und später auch um den Berufseinstieg. Und viele praktische Tipps, zum Beispiel auch zu Stipendien, findet ihr bei lassdichnieder.de oder auf Instagram bei @lassdichnieder.
Das war's schon.
Professor Reinhardt, was auffällt, ist, dass viele Forscher und Forscherinnen einen Teil ihrer Ausbildung auch im Ausland, insbesondere häufig in Amerika, gemacht haben. Gibt es irgendwas, was die USA von Deutschland abgrenzt oder warum man häufig nach Amerika geht?
Ja, weil der Grund dafür ist, dass eben Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja dieses Land ausgeblutet hat, auch unter dem Aspekt, dass führende auch jüdische Wissenschaftler ausgewandert sind beziehungsweise eben das Land verlassen mussten und hat so seinen Spitzenplatz in der medizinischen Forschung und in der Forschung insgesamt, dass es ohne Weiteres hatte, verloren. Und gerade auch in der Medizin war zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Schritt getan habe, waren die führenden Wissenschaftler, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt für die Veränderungen der Sauerstoffversorgung bei der Sepsis interessiert und habe dann auf einem internationalen Meeting einen bekannten Forscher getroffen, der bereit war, mich für ein Jahr in sein Labor aufzunehmen. Und das ist dann, wenn man eben halt auch mal raus ist aus diesem rein klinischen Betrieb, der sehr konsumierend ist. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA, wo dort die meisten an Forschung interessierten Forscher eben nach ihrer Facharztausbildung 30-50% oder teilweise mehr Freiheit haben für Forschung und auch dafür letztendlich adäquat finanziert sind. Und den Blick in ein anderes Land zu werfen und vor allem auch in ein führendes Land, was Forschung angeht und was auch Vorteile hat, was die Freiheiten zeitlicher Art angeht, das war äußerst lohnend.
Ja, das glaube ich. Ja, vielen Dank. Heute wollen wir uns ja hauptsächlich einmal von der vorklinischen Seite an das Thema Sepsis annähern und würden damit auch direkt beginnen mit einer Geschichte, über die wir auch im Vorhinein schon mal geredet haben, nämlich die Geschichte von Rory Staunton. Das war ein junger Mensch aus Queens in New York, ein 12-jähriger Junge, der sich beim Basketballspielen verletzt hat, dann mit Erbrechen, Fieber und Schmerzen in den Beinen, obwohl die Verletzung eigentlich am Arm war, in die Notaufnahme gekommen ist, letztendlich mit Dehydratation und Magenverstimmung nach Hause geschickt wurde. Und in dem Moment waren aber schon offenbar vermutlich über diese Schnittwunde am Arm Bakterien in sein Blut gelangt, die letztendlich in eine Sepsis geführt haben, aus der sich der Junge leider nicht mehr erholt hat. Und auf Rorys Tod hin folgte eben gerade in New York eine riesige Kampagne und auch landesweit eine Kampagne zur Früherkennung von Sepsis. Und dieser relativ, dieser illustrative Fall zeigt ja, wie extrem schwerwiegend Sepsis verlaufen kann, obwohl die initialen Zeichen vielleicht gar nicht so deutlich sind. Und ich denke, damit wir nochmal besser verstehen, auch aus der vorklinischen Perspektive, wir haben ja jetzt die Blutfolgen aufgenommen und ihr erinnert euch vielleicht an die verschiedenen Gerinnungsmechanismen etc. Wie kommt denn eigentlich Sepsis zustande und wie führt es am Ende zu diesen extremen Auswirkungen?
Also was jeder, nicht nur Medizinstudenten, aber die besonders und spätere Ärzte wissen sollten, dass nahezu jede Infektion zu einer Sepsis führen kann und dass der Unterschied zwischen einer in Anführungszeichen unkomplizierten Infektion genau das ist, dass die Pathomechanismen, die eigentlich dafür da sind, zu verhindern, dass sich eine Infektion ausbreitet und zu einer Sepsis wird, das ist ja zum Beispiel an dem Ort, wenn wir jetzt an einem Abszess bei einer Wunde denken oder wenn man, es gibt ja auch Lungenabszesse oder Abszesse um einen durchgebrochenen Blinddarm herum, das sind alles Mechanismen, um die Infektion kontrolliert lokal zu halten. Und zu diesen Mechanismen gehört eben Fieber ganz allgemein, was Bakterien nicht mögen, gehört aber auch, dass die Leukozyten, was ja ganz wichtige Funktionsträger in der Infektabwehr sind, auswandern aus den Kapillaren ins Gewebe und dass auch was lokal dann passiert, in den Kapillaren schon eine Gerinnung stattfindet, die dient an der Stelle, wenn ich zum Beispiel, ich hatte selber als Kind Abszesse da
Runkel und so weiter und so fort, das abzudichten. Und der Unterschied, und so erkläre ich es auch meinen Studenten in der Vorlesung, zwischen einer lokalen Reaktion und eben einer Sepsis ist dann, wenn Erreger in die Blutbahn kommen, also diese lokalen Abwehrmechanismen ja nicht mehr funktionieren, dann findet im gesamten Organismus diese Reaktion dort, um die Erreger und die Erregerausbreitung zu verhindern, die dann aber auch, weil sie so elementar und in allen Organsystemen stattfindet, wo gar keine Erreger sind, die körpereigenen Organe schädigt, genau indem in den Kapillaren die Blutgerinnung stattfindet, indem in allen Geweben Flüssigkeit austritt, weil das nennt man Capillary Leak. Das ist ein Grund, wenn in der Therapie die Patienten dann, wenn sie denn therapiert werden rechtzeitig, verlieren die nicht nur Flüssigkeit und die Leukozyten wandern dort aus, die Thrombozyten werden verbraucht. Also ein Thrombozytenabfall ist eben auch ein Frühzeichen oder ein Zeichen der Sepsis und die Organe werden gestört. Und per Definition ist eben der Unterschied zwischen der kontrollierten Infektion und einer unkontrollierten eine infektionsortferne Organdysfunktion. Das heißt, am häufigsten sind es mentale Veränderungen. Die Menschen werden verwirrt, die werden wesensverändert und eben auch wenn die Ursache jetzt keine Lungenentzündung ist, was eine Hauptursache für Sepsis sein kann, ist es dann eine schwere Atmung, weil diese ARDS nennt man das, also Acute Respiratory Distress Syndrom, das daraus resultiert, dass eben in allen Lungenabteilungen, in vielen Lungenanteilen eben in den Kapillaren auch das Blut gerinnt, Leukozyten auswandern und es stört dann den Gasaustausch und diese Menschen atmen dann schwer und schnell. Das ist also auch ein ganz wichtiges Zeichen. Gleichzeitig ist eine Reaktion, was den Kreislauf insgesamt betrifft, dass die Gefäße dilatieren, dass also der venöse Rückstrom zum Herzen, der ja Vorlast ist ja eine wichtige Voraussetzung, damit die Herzfunktion eben gut funktioniert, die fällt ab. Und wenn man dann nicht rechtzeitig therapiert durch Volumengabe oder vasoaktive Substanzen, also dann kommt es zum septischen Schock und zu einer Minderversorgung der Gewebe, die sich auch zum Beispiel in einer Laktaterhöhung sehr schnell manifestiert. Und das ist, sagen wir ganz grob gesagt, die Pathophysiologie. Und es kommt eben dazu, dass die Nieren zumachen. Es kommt dazu, dass die Leberfunktion schon geschädigt wird, wobei es sehr frühe Marker gibt, aber meistens misst man da das Bilirubin und so weiter und so fort. Also dass das Herz, die Herzleistung, das weiß man inzwischen auch, eben gestört ist. Also das ist das Multiorganversagen und der Schock, was wir ja auch bei Covid gemerkt haben, dass dann schlagartig die Intensivstationen voll waren.
Sie hatten jetzt auch schon wichtige Dinge hergeleitet, die man dann bei Patienten beobachten kann, die ja auch Teil zum Beispiel des QSOFA-Scores wären. Das ist für alle, die noch in der Vorklinik sind, das ist eben letztendlich ein Score, mit dem man dieses Organversagen versucht, knapp darzustellen und zu quantifizieren. Und da geht eben einerseits diese Vigilanzminderung, ja, diese mentale Veränderung ein, dass die Patienten schläfriger sind bis hin zu komatösen Zuständen. Andererseits der niedrige Blutdruck, weil eben die Gefäße so weit werden und dazu noch eine erhöhte Atemfrequenz.
Ja, richtig. Und zwar in der ursprünglichen Definition wurde immer gesagt, man muss auf zwei Organdysfunktionen warten. Aber per Definition der Sepsis reicht eine Organdysfunktion aus und man muss also sofort, wenn die Situation ist, muss sofort 112 gewählt werden.
Wir hatten jetzt in den Folgen, die wir zum Thema Blut gemacht haben, auch viel darüber gesprochen, dass es ja auch im Körper gerinnungshemmende Systeme gibt, ja. Beispielsweise das Protein CES-System. Funktionieren die dann bei einer Sepsis auch schlechter? Gibt es da auch Veränderungen?
Naja, es gibt einen riesigen Verbrauch an sämtlichen Gerinnungsfaktoren. Das ist ja das Wesen der disseminierten intravasalen Gerinnung. Und ich kann Ihnen nur einen anderen fürchterlichen Fall schildern, der, leider muss man sagen, am King's College in London, was das Traumazentrum für Pankreastrauma ist, stattgefunden hat. Und nachdem also ein 12-jähriges Kind über die Fahrradstange bei einem Fahrradausflug gefallen war, wurde sie mit dem Helikopter dort in diese Klinik gebracht. Die Mutter, eine Journalistin beim Guardian, Mary P. Mills, hat es dann so berichtet. Die Ärzte haben gesagt, ja, jetzt ein paar Tage und dann wird alles wieder gut und so weiter und so fort. Und im Laufe, nach ein, zwei Tagen, merkte sie, dass dem Kind es eigentlich schlechter geht. Und es dauerte fast eine ganze Woche. Dann fing dieses Kind an zu bluten aus der Einstichstelle von dem venösen Katheter, den sie hatte. Dann hat diese Frau, weil sie sich belesen hat und gebildet ist, ja gesagt, das ist doch ein Zeichen für eine disseminierte intravasale Gerinnung, weil wenn die verbraucht sind, dann haben sie eine erhöhte Blutungsneigung.
Weil die Gerinnungsfaktoren nicht mehr
verfügbar sind. Ja. Und die behandelnden Ärzte waren so arrogant auf dieser Station. Sie hat gebeten, man möge doch bitte die pädiatrischen Intensivmediziner, die hervorragend sind, auch dort, ja, herbeizurufen. Und die haben sie sich geweigert aus einem Unverständnis heraus. Es ist gerade jetzt auch publiziert worden im British Medical Journal, wo diese Frau, die sehr differenziert ist, eben gesagt, dass die Hybris von einigen Ärzten, also die gerade in dem Consultant-Level, ja, eben so ist, ja, dass es tödlich enden kann. Und das ist ein wesentliches, ist auch ein Element, dass wenn man Verbesserung in dem Gesundheitssystem erzielen will, dass man auf seinen Patienten hört. Sir William Osler, ein bekanntester Arzt seiner Zeit, der hat gesagt, listen to your patient. Ja, und oft wird es weggetan. Das ist ja nicht nur bei Akutsymptomen so, sondern auch bei den Langzeitfolgen, die ja bis so von Sepsis und Covid, die identisch sind, nicht anerkannt werden als real, sondern als psychosomatisch abgetan werden. Und das ist schlimm für die Patienten. Es geht bis dahin, dass Versicherer und so weiter eben das auch nicht anerkennen wollen.
Ja, jetzt ist es ja auch so, dass besonders in Deutschland das Problem der geringen Früherkennung und von Sepsis und von besonders vielen Todesfällen auftritt. Gibt es einen Grund, warum wir gerade in Deutschland dieses Problem haben?
Ja, weil wir, und das muss man vielleicht auch nochmal vorausschicken, also die beste Verhinderung einer Sepsis ist natürlich, sich impfen zu lassen gegen Erreger, und das sind relativ viele, wo man eine Impfung hat. Man hat nicht bei allen Erregern. Also wir werden schon nicht, die Impfraten in Deutschland sind teilweise nur ein Drittel derer, wie jetzt in Ländern wie England, USA, Australien, auch vielen Ostblockländern, weil dort ehemaligen Ostblockländern, also es sind nach wie vor die Impfraten eben im ehemaligen Ostteil, also höher als im Westen. So, das ist ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist auch, dass wir Qualitätssicherungsstandards, die in vielen angloamerikanischen Ländern Standard sind, nämlich sogenannte Rapid-Response-Systeme oder innerklinische Notfallsysteme, die bedeuten, dass jede Pflegekraft, jeder Arzt ausgebildet wird, bevor er an einen Patienten darf, und kein Krankenhaus wird in Australien zertifiziert, quasi kein öffentliches Krankenhaus, was nicht diese Systeme vorhält. Und allein die Einführung dieser Systeme in der Früherkennung jetzt nicht nur Sepsis, sondern von kritischen Patienten, vital bedrohten Patienten, hat in Australien dazu geführt, dass zwischen 2000 und 2012 die Sterblichkeit der auf der Intensivstation behandelten Sepsis-Patienten von 35% auf 18% gesunken ist, ohne das Wort Sepsis in den Mund zu nehmen. Später haben die, weil sie auch gleichzeitig verpflichtende sogenannte Critical Incidence Reporting Systeme haben, die zentral ausgewertet werden, und sie haben dann dort festgestellt, wir haben immer noch ein Problem bei der Sepsis, und haben dann speziell nochmal angefangen, in sämtlichen Notaufnahmen in einzelnen Bundesstaaten systematisch zu schulen, wer ist besonders gefährdet, was sind die ersten Anzeichen für eine Infektion, beziehungsweise eben, dass eine Infektion zu einer Sepsis quasi fortschreitet, und haben dann das verbunden mit Algorithmen, wie man dann schnell handelt, auch damit, wenn sowas erkannt wird, dass man sofort einen Facharzt, der Ahnung hat, davon dazu holt. Und dort, und durch solche Maßnahmen, und das war für den ganzen Staat New South Wales, ist nochmal die Sterblichkeit der Sepsis, die vor dieser Kampagne in diesen Mittel 19% war, nochmal zurückgegangen um 5%, was allein in einem Dreivierteljahr, also für New South Wales, also fast 500 mehr Überlebende hatte.
Und ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut darüber gesprochen, was ist Sepsis eigentlich, wie kann man es erkennen? Und Sie haben jetzt auch schon einige Beispiele gegeben, wie in anderen Ländern auch, was Best Practices sind sozusagen, um Sepsis besser zu verhindern. Bevor wir jetzt nochmal genauer vielleicht auch darauf eingehen, wie kann man als Mediziner auch politisch Einfluss nehmen, ja, wie kann man Veränderungen bewirken, würden wir gern ein kleines Spiel, was mittlerweile ein bisschen zur Tradition geworden ist, spielen, nämlich das Entweder-Oder-Spiel, was wir aus dem Podcast Alles gesagt von der Zeit morgen, Grüße, und letztendlich geht es darum, dass weniger logisch durchdenkende, langsame System 2 des Gehirns anzusprechen, sondern eher eben das schnelle, instinktive System 1. Und ich gebe Ihnen quasi zwei Alternativen, zum Beispiel Kaffee oder Tee, dann sagen Sie...
Tee, das haben Sie ja gesehen.
Ja, das ist auch, wir sitzen hier übrigens sehr nett mit Tee und Plätzchen. Es ist ganz wundervoll. Genau, dann starten wir direkt rein. Frühaufsteher oder Nachtschicht?
Frühaufsteher.
Vorklinik oder Klinik?
Klinik.
Grundlagenforschung oder klinische Studien?
Beides. Für mich persönlich aber klinische Forschung.
Okay. Forschung oder Klinik?
Klinik.
Klinik oder Lehre?
Beides.
Weiter? Okay. Sie können auch weiter, Sie dürfen weiter sagen. OP oder Station?
Station.
Kittel oder Kassack?
Was meinen Sie mit Kassack? Also diese, ja. Diese Kleidung. Ja, inzwischen bin ich ja nicht mehr auf der Station, und ich hatte dann dem Zeitpunkt, wo ich Chef war, eben halt immer einen Kittel.
Ja. Ja. Berlin oder München?
Berlin.
Hierarchie oder keine Hierarchie?
Flache Hierarchie.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Daten oder Intuition?
Daten.
Fortschritt oder Tradition?
Fortschritt.
Work oder Life?
Work.
Vielen Dank. Und damit gehen wir dann auch direkt nochmal in den etwas persönlicheren Teil des Gesprächs rein. Sie haben ja, wir haben, glaube ich, am Anfang in der Vorstellung schon gemerkt, Sie haben sehr viele Dinge erreicht, von denen viele Menschen wahrscheinlich träumen. Ja, sind international anerkannter Wissenschaftler, sind Professor, sind Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Welche drei Tipps würden Sie Studierenden oder auch jungen Ärztinnen oder Ärzten geben, um einen solchen Weg gehen zu können? Was muss man machen?
Ja, seinen Idealen folgen. Don't do it for money, was der Manager von Rolling Stones gesagt hat. Und das war alles bei mir nicht geplant, als ich in der Klinik sozusagen angefangen habe und schon festgestellt habe, dass eigentlich diese Ausbildung wenig systematisiert ist und so weiter und so fort, dass ich
was verändern wollte, dass ich gesehen habe, als ich in dem akademischen Bereich war, wie wichtig Forschung auch ist, um weiterzukommen. Ich hatte zum Beispiel, als ich auf die Intensivstation kam, das war Ende der 70er Jahre, festgestellt, auf der Intensivstation ist Sepsis die Todesursache Nummer eins, und ich hatte im Studium nichts über Sepsis gehört. Es gab keine Guidelines, es gab keine Ausbildung, es gab keine Zahlen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich nicht eine Idee davon gehabt, warum das alles so ist, aber ich wollte zumindest so viel Freiraum auch haben, den es damals überhaupt nicht gab an den Universitäten. Und ich habe, um letztendlich die Zeit zum Lesen haben, die Zeit für Kontakte zu haben, vor allem den Austausch zu haben, ich habe dann das erste, das wusste ich damals gar nicht, weltweite Symposium zum Thema Sepsis organisiert, Netzwerke hergestellt, und mit jedem Schritt in meiner Karriere, der war immer damit verbunden, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich mal Professor werde und so weiter und so fort. Aber es gab dann immer mehr Freiheitsgrade, und es hat mir dann auch Spaß gemacht, wenn ich, als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe, als ich Kontakt hatte zu internationalen Menschen, von denen ich was lernen konnte, und von vielen, die damals so im System waren, die waren eben halt auch noch von dieser, ja, von diesem postfeudalen Denken und so weiter, in diesem hierarchischen geprägt, ja, wo also noch Menschen, leitende Oberärzte fragen mussten, ob sie heiraten dürfen, ja, ihren damaligen Chef. Und das war zu der Zeit also nicht mehr vermittelbar, mir zumindest nicht. Und es gibt immer noch, auch heute Chefs oder Professoren, die immer noch dieser alten Welt verhaftet sind, aber das ist so aus der Zeit gefallen. Und je mehr ich gemerkt habe, eben dabei, ja, das, was ich von anderen lernen kann, was ich für Freundschaften auch zu Menschen, die für mich Vorbilder geworden sind und immer noch Freunde sind. Also ich bereue keinen Schritt, ja, obwohl ich keinerlei, also diese Barriere, diese Karriere geplant habe, sondern einfach gemerkt habe, ich komme ja aus ganz einfachen Verhältnissen, also zu dem Zeitpunkt hat man gesagt, bildungsfern, ja. Ich war auch ein Schulversager. Ich habe also erst im zweiten Anlauf dann Abitur gemacht und war dann fast schon 22 und war dann zunächst auch, ja, war nicht klar, ob ich damals in die Politik gehe oder ob ich, also weil wir eben, wir haben auch die alternative Liste hier in Berlin gegründet und so weiter und so fort. Bin sehr froh, dass ich dann eben halt mich entschieden habe, obwohl ich immer ein politischer Mensch geblieben bin und erst später erkannt habe, was der Virchow übrigens ja schon, der gleichzeitig Politiker und Forscher letztendlich war, gesagt hat, wie wichtig die Politik ist für die richtigen Entscheidungen, auch was das Gesundheitssystem ist. Die Mediziner müssen der Politik sagen, wo die Probleme liegen, und die Politik muss sie dann umsetzen. Und ich bin jetzt wieder da, seit den letzten 10, 15 Jahren, weil ich gelernt habe, nicht nur am Beispiel Rory Stoughton, wie, und die Pandemie hat es ja auch nochmal klar gemacht, wenn man darf ein so wichtiges Gut wie die Gesundheit nicht allein den Ärzten überlassen. Die sind nicht besser und nicht schlechter. Da gibt es viele Idealisten und tolle Menschen, ja. Aber gerade in Deutschland ist dieses ganze System derart aufgesplittet in Interessensgruppen der verschiedensten Fachrichtungen, der ambulant Tätigen. Unser Gesundheitssystem ist dadurch 40% teurer als in den restlichen europäischen Ländern, und die Ergebnisse sind eben so, dass wir gemessen an der Zahl der vermeidbaren Todesfälle wie bei der Digitalisierung auf Platz 17 in Europa liegen. Ja.
Aber können wir insgesamt quasi sagen, so eins Ihrer Erfolgsgeheimnisse war wirklich, dieser Vision, dieser Leidenschaft zu folgen, statt genau die Karriere durchzuplanen tatsächlich.
Ja, also und nochmal zu diesem Punkt, ich hätte zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht Chefarzt in Augsburg werden können, ein großes Krankenhaus, was inzwischen auch eine Universitätsklinik, und hätte dann da Millionen verdient. Aber ich wollte an der Universität bleiben. Ja, und ich habe mich vielleicht 20 Mal vergeblich beworben um einen Universitätsplatz. Und am Ende war es jetzt so.
Das ist wirklich interessant, weil das ist ja immer das, was man nicht hört, ja. Also,
Ja, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich wäre auch hier in Berlin geblieben, wenn ich keinen Lehrstuhl gekriegt hätte, um an der Universität zu bleiben. Wobei das damals und auch heute noch, wenn sie nicht Chefs sind, ja, sind sie in diesem hierarchischen System immer noch sehr abhängig von den wirklichen Chefs, und das sind nur die Lehrstuhlinhaber inzwischen, und das ist ein überkommenes System. Und gut, ich hatte dann halt das Glück, ich habe wahrscheinlich nur Lehrstuhl gekriegt, weil es zum Fall der Mauer kam und dadurch neue Lehrstühle frei wurden, im Anführungszeichen, und so weiter und so fort. Also das ist auch wie immer viel Glück, aber ich glaube, jetzt ohne immer das Glück, auch des Optimistischen und vielleicht auch des Tüchtigen sozusagen, tüchtig heißt, dass man eben halt nicht den Glauben haben darf, dass man mit einer 5-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche oder mit einer 40-Stunden-Woche irgendwas erreichen kann im Leben, wofür auch immer, es sei denn, man ist irgendwie in eine ganz reiche Familie reingeboren.
Das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, ja. Wie organisiert man denn sein Leben? Wie bekommt man es hin, einerseits so viel zu arbeiten, aber vielleicht gleichzeitig auch noch andere Interessen zu verfolgen? Oder muss man seine gesamte Energie auf die Arbeit fokussieren?
Naja, ich behaupte schon auch für mich, dass ich immer ein politischer Mensch gewesen bin. Ich habe in den ersten Jahren, ich habe auch für das Abgeordnetenhaus hier kandidiert, für die Grünen oder für damals Alternative Liste. Und später, als es in die Karriere dann einging, dann wurde das natürlich mehr, aber ich hatte dann, wie gesagt, halt auch Freiräume. Ich konnte dann meine Klinik so organisieren, indem ich erstens dafür gekämpft habe, dass ich genug Personal habe und so viel Drittmittel eingeworben habe, dass ich hier Menschen freistellen konnte, und habe dann durch diese internationale Vernetzung von anderen gelernt, die mir auch geholfen haben bei Antragstellungen und so weiter und so fort. Was nicht einfach war, weil unsere ersten Forschungsanträge wurden abgelehnt, oder als wir ein Kompetenznetzwerk eingeworben haben, weil Sepsis keine Lobby hatte, schon gar nicht in dem Medizinsystem, haben wir 5 Millionen gekriegt. Die anderen Netzwerke, die haben das Fünffache gekriegt und so weiter und so fort. Also da war viel Arbeit, und da war natürlich auch das Familiäre. Da können auch Ehen darunter leiden, es muss nicht so sein, ja, und ich habe hier tolle Kinder und 8 Enkel inzwischen, also man kann es schon hinkriegen, auch wenn es oft mit Belastungen auch so verbunden ist, und natürlich, wenn man auch Verständnis für Dritte hat und ja.
Ja, und das ist wirklich interessant, weil das ist auch eine Frage, die wir uns, glaube ich, oder ich mir zumindest oft stelle, wie kann ich quasi bestimmte Interessen trotzdem weiter verfolgen. Andererseits ist es natürlich auch, wie Sie, ich glaube, was bei Ihnen sehr stark rüberkommt, ist diese Leidenschaft, die Sie auch wirklich für dieses Thema haben.
Ja, also wenn Sie feststellen, dass Sie, und das wusste ich ja vorher nicht, dass Sie an dem Thema arbeiten, das die Nummer 1 weltweit der vermeidenden Todesursachen ist. Ja. Und es ist nicht auf der Agenda der WHO, es ist nicht auf der Agenda des RKI, es war nicht auf der Agenda des CDC in den USA, da hat der Vater Staunton, ist in die A-to-Z-Liste gegangen und hat Sepsis nicht gefunden. Und da der zufällig Chuck Schumer kannte, den Mehrheitsführer, und
das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das war
2012. Ja. Und weil die ganzen Systeme waren auf Healthcare-Associated Infections fokussiert, die maximal 20% der Fälle letztendlich ausmachen. Und dann hat das CDC aufgenommen dann ist es unter Healthcare-Associated Infections eingeordnet. Geordnet worden. Dann ist dem Vater aufgefallen, mein Sohn hatte kein Healthcare-Associated Infection. Das ist der Bewusstseinsstand. Und wir haben immer noch im europäischen ECDC, kämpfen wir,
dass die Sepsis auch zu einem Thema machen, weil die es auch noch nicht verstanden haben. Obwohl inzwischen im Global Burden of Disease Report, den wir initiiert haben, es war nicht im Global Burden of Disease Report vor 10 Jahren. Und das ist natürlich, wenn Sie sowas feststellen, ja, dann geht es zumindest mir so, dass das ja eigentlich nicht sein kann. Ich identifiziere mich mit meinem Beruf, mit meinem Land. Ja, ich halte Deutschland für ein tolles Land. Aber wenn es 8 Jahre braucht, in dem sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, was ein Club, ein Interessensclub ist, wo das Allgemeinwohl nicht adäquat abgebildet ist, wenn es 8 Jahre braucht, überhaupt ein Qualitätssicherungsverfahren zu initiieren, und damit ist es noch lange nicht identifiziert. In den USA sagt ein Politiker oder auch in England ein Jeremy Hunt oder in Irland der jetzige Premierminister und damals Gesundheitsminister, als dort eine schwangere Frau oder im Fall England mit ihrem Baby verstorben ist, weil eine Sepsis nicht erkannt und richtig behandelt wurde, oder in England eben ein 2-jähriges Kind verstorben ist, nachdem eine Mutter versucht hat, eine Woche den Entschuldigung, entschuldigt sich der Jeremy Hunt öffentlich und sagt, und unterstützt dann eine Kampagne, dass der National Health Service in in England jetzt auf jeder Ambulanz hat, just ask, could it be sepsis, wo beim Escort-Pferderennen große Billboards sind und so weiter, wo bei National League Spielen an den Banden dazu was steht. Davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt, und das ist was, was mich empört, aber auch antreibt. Und ja, also weil mehr Erfüllung kann man im Leben ja gar nicht haben, dass man so ein Problem, und da bin ich hineingestolpert, ja, und ja.
Wie kann man denn, wenn man jetzt auch mal von Sepsis weggedacht, ja, wenn jemand ein Problem identifiziert als Mediziner, als Medizinerin, wie nimmt man denn am besten politisch Einfluss? Ja? Geht man über eine Stiftung, wie Sie das ja auch getan haben, oder braucht man direkte Kontakte in die Politik? Hilft Ihnen zum Beispiel auch die Leopoldina? Wie nimmt man denn am besten Einfluss?
Naja, also, indem Sie sich mit Betroffenen verbinden. Ja? Die Krebsleute, also Infektion war ja in der Zeit von 1900, wo also ein Sir William Osler schon das Thema überhaupt. Da gab es pro Jahr, pro 100.000 Einwohnern in den USA 800 pro 100.000 Einwohnern. Das ist dann gesunken durch die Fortschritte, die in den entwickelten Ländern gemacht wurden, durch die Einführung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Chlorinierung von Wasser, ja, Einführungen von Impfungen, bessere Sanitäranlagen, Entwicklung von Antibiotika, wie später, also wie gegen Polio, aber eben auch gegen Pneumokokken später und so weiter und so fort, Sulfonamide, Penicillin und so weiter. Da ist das reduziert bis auf 50 pro 100.000 Einwohner, so in den 50er Jahren. Aber die anderen Fachgebiete, die waren zurückgeblieben. Also Krebs war ja de facto nicht behandelbar und so weiter. Und da haben die zu Recht dann gesagt und erkannt, schon in den 40ern sind dann in die Öffentlichkeit gegangen und hatten verstanden, wir brauchen Marketing. Und haben gesagt, a disease needs to be transformed politically before it can be transformed scientifically. Will heißen, also wenn es die Politik nicht zu einer Priorität macht, dann passiert nichts. Und die haben dann ganzseitige Anzeigen in der Washington Post und so weiter gehabt. Mr. Nixon, you can cure cancer. Die haben einen Manhattan Project für Krebs gefordert. Oder einen Moonshot vor so. Also sie müssen die Öffentlichkeit manipulieren, weil, und das ist das Gute oder auch Schlechte an der Demokratie, die Politiker müssen sich am Ende rechtfertigen für das, was sie getan haben. Aber sie tun es nur, wenn die Öffentlichkeit über die Medien oder wie auch immer auf ein Problem aufmerksam wird. Weil wir haben keine Erfassungssysteme gehabt und haben sie immer noch unzulänglich in den meisten Ländern. Deshalb hat ja der Bill Gates, bevor er überlegt hat, wie er sein Geld anlegen soll, dieses und fördert es immer noch, dieses Institut in Seattle für Health Metrics and Evaluation gegründet. Die hatten jetzt Sepsis auch nicht zunächst auf dem Schirm, weil es eben einfach gar nicht dokumentiert wird. Ja. Und vielleicht auch deshalb, weil es früher gab es ja kaum Behandlungsmöglichkeiten. Ja? Also man Impfung, also da sie brauchen für irgendwas, und das war beim Klima so, ja, sie brauchen eine Lobby, welches Gesundheitsproblem auch immer nehmen. Ja? Hinter Polio hat sich dann irgendwann der Rotary Club gestellt und am Schluss dann also auch Bill Gates und so weiter und so fort. Und es gibt und für Tuberkulose und für Malaria, was ja auch Krankheiten sind, die dann, also auch wenn ich an der Malaria sterbe, sterbe ich meistens auch an der Sepsis. Ja? Ich konnte damals Herrn Rexroth gewinnen als Schirmherr für die Deutsche Sepsisgesellschaft, weil der nach einer Afrika-Reise mit einer Malaria-Sepsis zurückkam und auf der in der Charité, also auf der Intensivstation mal war. Aber nur so, also weil man darf nicht staatsgläubig sein, sondern und denken, ja, die müssen es ja eigentlich wissen, wenn sie mal sehen, was diese Bundestagsabgeordneten, womit die beballert werden, ja, mit den unterschiedlichsten Problemen. Das sind von daher geht es nur durch das öffentliche Engagement. Und die Ärzteschaft, die muss halt, darf nicht ihren primären Fokus darauf richten, über die Verteilungskämpfe, ja, wo die Orthopäden drüber klagen, dass die Labormediziner zu viel verdienen, umgekehrt. Und die Hausärzte, die haben, und die Pädiater schon gar nicht, die haben kein, das ist alles, es ist ein krankes System. Ja, dass man, und wenn man Dinge erkennt, dann muss man sie benennen, auch wenn man sich nicht beliebt macht. Das ist eine Lehre für mich. Ja, ja, und ich, und das kann man nur, wenn man, ja, und von daher war es gut, dass ich die Karriere gemacht habe. Und ich habe sie nur gemacht darüber, dass ich die Studien gemacht habe, die man brauchte, um überhaupt einen Anhalt zu kriegen. Auch für die WHO, diese Studie haben wir damals dann 2014 oder so publiziert, wo wir festgestellt haben, es gibt eigentlich nur in 10-15% der Länder überhaupt Daten. Ganz Asien, ganz Afrika war eine leere Landkarte. Damals haben wir das extrapoliert und sind auf 5 Millionen Todesfälle gestoßen. Die standen dann auch auf der, waren die Begründung für die WHO-Sepsis-Resolution. Ja, inzwischen wissen wir, es sind ohne Covid 13,7 Millionen mindestens. Ja, also das ist dieses, deshalb ist es gut, dass ich, und ich bin ja jetzt nicht da, ich rede jetzt nur über mich, aber ich war die, leider, ja, muss ich sagen, ich war dafür die treibende Kraft. Ja, und es kann doch eigentlich nicht sein, ja, für so ein Problem, ja, wenn ich ein Rare Disease habe, ja, wo es weltweit 100 oder 1000 Fälle gibt, ja, da kann es nicht anders sein.
Das ist eine einzelne Person quasi.
Ja, dass sich jemand, der dann so ein Kind hat oder so, sich kümmert. Aber bei so einem Problem, ja, Gott sei Dank ist es jetzt so, dass ich Menschen habe, die, oder ich habe sie nicht, sondern die jetzt verstanden haben, ja, die wissen, weil sie Politiker oder teilweise auch Gesundheitsminister in einigen Ländern waren, ich will jetzt hier keine Namen nennen und so weiter und so fort, die wissen, wie man es machen muss. Ja, Hepatitis, HIV, das sind ja Riesenfortschritte gemacht haben. Das sind gesamtgesellschaftliche Voraussetzungen. Und wenn HIV eben nicht eine Krankheit gewesen wäre, die auch sehr Prominente getroffen hätte und diese Lobby gemacht hat, dann wäre nichts passiert.
Vielleicht an der Stelle nochmal, ich glaube, Sie haben ja da jetzt auch extreme Fortschritte inzwischen schon erzielt und auch letztendlich einfach Systeme aufgebaut, die beispielsweise die Sepsis-Stiftung, die da ja weiter Fortschritte erzielen werden. Wo ich aber gerne nochmal kurz draufkommen würde, ist, was, wenn wir nochmal so zum Abschluss quasi ganz zurückgehen in Ihrem Leben, was hätten Sie als Student irgendwie gerne noch gewusst, was Sie jetzt eher am Ende Ihrer Karriere wissen? Was hätte Ihnen geholfen?
Naja, ich hätte jetzt, ich habe Ihnen ja gesagt, ich war ein Schulversager.
Ja.
Weil mir damals halt keiner vermitteln konnte, wie wichtig es ist, dass man Geschichtsverständnis hat und so weiter und so fort. Und also ich hätte gerne mehr gewusst über Politik, über Weltgeschichte und so weiter und so fort. So, das habe ich dann, ich hatte immer gute Freunde, so als Katholischer, als Ministrant oder als Pfadfinder und habe mir dann da so, was ja auch wichtig ist, ich hatte eine liebevolle Mutter und auch ein Vater, der ja auch ein kluger Mensch offensichtlich war, obwohl er es halt nur auf der Landwirtschaftsschule oder so war. Und wenn ich mehr gewusst hätte, und ich habe es halt dann irgendwo nachgeholt, auch mit Verirrungen, gewisse Zusammenhänge zu verstehen aber vorher zu wissen, wie ein Gesundheitssystem funktioniert oder wie schlecht eigentlich unser Studium ist im Vergleich zu anderen, das kann man jemand nicht vermitteln, und wenn wir müssen auch, es werden ja viele Sachen verdrängt, das war ja unsere Nachkriegssituation, die waren natürlich mit dem auch im Gesundheitssystem in diesem alten System verhaftet. Ich kann nur noch eine Anekdote erzählen. Ja, ich sage jetzt nicht den Namen. Ich war in einer Examensgruppe mit einer, sagen wir mal, einer der reichsten Familien jetzt in Deutschland. So. Und der prüfende Urologieprofessor, der fragte dann nach den entsprechenden Namen und hat dann gesagt, ach, der und der Name, kommen Sie aus der und der Familie. Also Ihren Vater oder Onkel habe ich behandelt. Dann saßen wir vier da und wurden keine Frage mehr gestellt, sondern sind alle vier mit einer Eins rausgegangen. Verstehen Sie? Ja. Das waren damals, jetzt, ich will das nicht, es gab natürlich auch andere oder so, aber dass ein System so sein kann, unter verschiedensten Aspekten zeigt eben halt so dieses ganze Verständnis, wie gesellschaftlich sich entwickeln, welche Einflussfaktoren es gibt. Und das kann man eigentlich nur durchs Learning by Doing in gewisser Weise. Also mehr kann ich. Also, halt,
also letztendlich das Plädoyer, eigene Erfahrungen auch zuzulassen.
Ja, und sich auch zuzutrauen. Und natürlich, ich habe mir immer Vorbilder bei anderen gesucht. Sowohl ich hätte mir nie zugetraut, Medizin zu studieren. Ich war immer noch dann ein Schlechter. Und ich habe den Numerus Clausus nur deshalb übersprungen, sozusagen, weil ich in meinem Abiturjahr plötzlich feststellte, nachdem ich von meinem Onkel zurückkam, vom Bauernhof, dann fing ich an zu husten, dann hatte ich plötzlich Blut gehustet und dann hatte ich festgestellt, ich habe eine Tuberkulose, wo mich dann auch, kam ich dann ins Krankenhaus, dann fragte die mich was ich studieren will oder machen will. So, also mit einer Tuberkulose Medizin studieren, damals muss ich schon, und vergessen Sie es, also mehr oder weniger, aber das hat mich dann also nicht so, und dadurch hatte ich dann, um das zu sagen, eben mit viel Unterstützung und Hilfe, also ich war im Abitur ja quasi nicht in der Schule und hatte dann trotzdem so ein Abitur mit 2,2 oder so, hätte nie ausgereicht, aber damals gab es noch einen Härtefall. Ja, und dadurch konnte ich dann, eben hatte ich ein Angebot in München und eins in Frankfurt, dann bin ich nach München und da war sowieso der Freund, der mir gesagt hat, mein Pfadfinderfreund, na, warum studierst du nicht Medizin? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin farbenblind oder so, es geht nicht, ich bin ja auch nur also halbblind, halb farbenblind. So. Also es sind immer dann glückliche Umstände und wenn man so ein gewisses Urvertrauen irgendwie hat, was man ja nur für die Familie, über die Familien irgendwie herkommt, was alles nonverbal war. Ja? Es gibt ja Familien, da wird man und so weiter und so fort. So einer war ich nicht, ja. Und aber irgendwie hatte ich kann es nicht erklären. Ich hatte trotzdem in meiner Erziehung Dinge, die man heute als Black oder so, schwarze Erziehung oder so nennen war. Aber das war halt so damals das Übliche. Aber trotzdem ging das damit einher, dass ich offensichtlich, obwohl mir das nie einer gesagt hat, also dass ich gelobt oder so, das gab es damals sowas nicht in dem Sinn. Aber irgendwie war es doch so gut, dass ich nicht so geschädigt war, dass ich mein Licht bis ich mein Selbstbewusstsein entwickelt habe. Ja, so. Da hatte ich mit 50 noch, trotz dieser Karriere, war ich noch nicht am Ende. Und ich lerne heute immer noch dazu. So, und das sind so die Dinge. Ja, ich habe keine andere Erklärung dafür.
Ja, das ist ganz wunderbar. Also was ich auf jeden Fall mitnehme aus der Folge, ist dem Prozess vertrauen, das Richtige tun und es ist alles möglich.
An x Stellen einfach auch immer Glück gehabt, ja. Sage ich im Nachhinein. Und ich könnte mir im Nachhinein ja kein schöneres, ich fühle mich so privilegiert, ja, obwohl ich immer noch mit Menschen zu kämpfen habe, die mir eigentlich viel zu verdanken hätten, aber es nicht verstanden haben, die teilweise gegen mich kämpfen und so weiter und so fort. Aber das ist auch Teil des Lebens und je gelassen man dann, man muss es halt dann irgendwie gelassener werden, solche Widerstände dann auch hinzunehmen. Ja, das gibt es im Privaten, das gibt es aber auch im Beruflichen. Und das ist so, am Schluss kann ich Ihnen sagen, ich war nie glücklicher und zufriedener wie jetzt. Und von da habe ich auch kein Problem damit, zum Beispiel in den letzten 3-4 Monaten quasi 24/7 zu arbeiten, weil wir was bei den United Nations organisiert haben, weil wir jetzt also ein Ding nach dem anderen in einer, aber mit tollen Leuten zusammen, ja, ob es die Berlin Declaration jetzt ist, auf der wir aufbauen oder.
Also man kann zusammenfassen, Sie sind im Großen und Ganzen wirken Sie sehr zufrieden.
Ja, und das muss man, und die Sachen muss man dann auch nutzen.
Ja.
Ja, und das ist dann hinterher eine Bestätigung und man darf sich, wenn man glaubt und nicht verrückt ist, natürlich setzen sich auch manche Leute Dinge im Kopf, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ja, und ich hatte das Glück, obwohl es nicht geglaubt wurde von vielen, manche Schröngen haben, das Wort Sepsis dürfte man gar nicht in den Mund nehmen. Ja, die gesagt haben, das gibt es gar nicht. Ja, inzwischen gibt es auch sepsis-spezifische Therapien, ja, die in Jena entwickelt wurden, die jetzt von der FDA, von dem ehemaligen leitenden Oberarzt von mir, als Emergency Use Authorization zugelassen wurden, die das Komplementsystem blockieren, also, und auch andere Medikamente. Also das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, so. Ja,
gut. Weil Sie schon das Komplementsystem erwähnt haben, das ist, glaube ich, eine super Überleitung. Wir haben ja jetzt heute auch viel über Blut geredet, aber es wird bei uns im Podcast nämlich in Kürze auch nochmal ums Immunsystem gehen. Und dann werden wir auch nochmal auf das Komplementsystem und Ähnliches eingehen. Ich habe auf jeden Fall extrem viel gelernt heute. Vielen, vielen Dank. Einmal zum Thema Sepsis, aber auch
ganz viele persönliche Dinge für mich mitgenommen. Ich hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern genauso. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Professor Reinhardt, dass Sie heute, beziehungsweise dass wir bei Ihnen sein durften. Danke auch nochmal für die Plätzchen und den Tee.
Ja, Sie müssen uns was mitnehmen.
Und damit wünschen wir euch auch noch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, was auch immer bei euch gerade ist. Und schaut gerne auch bei uns auf Instagram vorbei, da werden wir nochmal einen Infopost zum Thema Sepsis machen. Und seid auch bei der nächsten Gastfolge wieder dabei oder bei unseren regulären Folgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.